Von Rick Joyner, einem Amerikaner, gibt es drei Bände. Der zweite heißt Der Ruf. Der erste ist Der letzte Aufbruch, war damals ein Bestseller. Er hat schon als Kind prophetische Bilder, Visionen. Was er jetzt schreibt im 15. Kapitel dieses Buches, Der Ruf betet an im Geist, beansprucht natürlich nur menschliche Glaubwürdigkeit. Ich greife es aber auf, weil es Tiefes und Grundsätzliches zur Anbetung uns lehren kann. In einer dieser Visionen hört er uns den Herrn Jesus Christus sagen, wenn mein Vater seinen kleinen Finger rührt, zittert das ganze Universum. Es beeindruckt niemanden, der hier wohnt, wenn du mit deinen Worten die Nationen erschütterst. Aber wenn der geringste meiner Brüder auf Erden Liebe zeigt, freut sich mein Vater von Herzen. Wenn selbst die bescheidenste Kirchengemeinde zu meinem Vater singt und dabei echte Liebe im Herzen hat, bringt er den ganzen Himmel zum Schweigen, um ihnen zuzuhören. Das sind natürlich jetzt bildliche Ausdrücke, die das einfach deutlich machen sollen, was das Gebet bewirkt. Er weiß, dass keiner dem Lobpreis widerstehen kann, der seine Herrlichkeit hier bestaunt. Doch wenn Menschen, die in solcher Dunkelheit und Schwierigkeit leben, mit ehrlichem Herzen zu ihm singen, berührt es ihn mehr, als es die Unzahl der Himmelsbewohner zu bewirken vermag. Wie häufig schon haben die gebrochen gesungenen Melodien von der Erde den ganzen Himmel vor Freude zum Weinen gebracht, weil sie miterlebten, wie sehr das meinen Vater berührte. Wie oft war er zu Tränen gerührt, wenn ein paar Heilige darum gerungen haben, ihre Anbetung für ihn zum Ausdruck zu bringen. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie meine Geschwister Gott mit echtem Lobpreis anrühren, lässt das den Schmerz und das Leid, die ich am Kreuz erlitt, wie einen kleinen Aufwand erscheinen. Nichts bringt mir mehr Freude, als wenn ihr meinen Vater anbetet. Ich ging ans Kreuz, damit ihr durch ihn mich anbeten könnt. In dieser Art von Lobpreis seid ihr, der Vater und ich, eins. Der Herr legte mir all das mit viel größerer Emotion dar als alles, was ich bisher erlebt hatte. Er weinte nicht, er lachte nicht, seine Stimme war beständig, aber was er mir über den Lobpreis sagte, kam aus solchen Tiefen seines Herzens, dass es beinahe mein Fassungsvermögen überstieg. Mir war bewusst, dass ich die tiefste Liebe des Gottessohnes hörte, um die Freude seines Vaters zu sehen. Diese Freude konnte niemand so sehr hervorrufen wie die kampfbereiten, sich abmühenden Gläubigen auf Erden. Ich sah den Vater. Aber Millionen von Menschen machten ihm die Aufwartung. Seine Herrlichkeit war so gewaltig und die Macht seiner Herrlichkeit so erstaunlich, dass es mir vorkam, dass die Welt in seinen Augen nicht einmal so viel wog wie ein Sandkorn. Das können Sie bei Jesaja auch nachlesen, Jesaja 40, diesen Vergleich mit dem Sandkorn. Einmal hatte ich seine Stimme hörbar vernommen und mir war dabei im Größenverhältnis, war ich mir wie ein Atom zur Sonne vorgekommen. Als ich ihn aber sah, wusste ich, dass die Sonne vor ihm wie ein Atom war. Die Galaxien waren wie ein Schleier um ihn herum. Sein Gewand bestand aus Millionen und nochmals Millionen lebender Sterne. Alles in seiner Gegenwart lebte, sein Thron, seine Krone, sein Zepter. Zweifelsohne konnte ich in Ewigkeit vor ihm bleiben und niemals aufhören, ihn zu bestaunen. Es gab keine vornehmere Aufgabe im Universum, als ihn anzubeten. Dann befand ich mich an einem anderen Ort, erlebte einen Anbetungsgottesdienst in einem kleinen Gemeindehaus. Wie es manchmal in einer prophetischen Erfahrung passiert, schien ich alles über jedermann in dem schäbigen kleinen Raum zu wissen. Alle erlebten schwere Prüfungen in ihrem Leben, doch sie dachten an diesem Ort nicht einmal an sie. Sie beteten nicht für ihre Bedürfnisse, sie versuchten alle Danklieder für den Herrn zu komponieren, sie waren glücklich und ihre Freude war ernst gemeint. Dann sah ich den Vater und ich wusste, warum der Himmel weinte. Sie weinten wegen der Tränen in den Augen des Vaters. Diese kleine Gruppe scheinbar zerschlagener, ums Überleben kämpfender Menschen hatte Gott so tief angerührt, dass er weinte. Das sind natürlich jetzt bildhafte Ausdrücke, um die Emotion auszudrücken. Es waren keine Tränen des Schmerzes, sondern der Freude. Als ich die Liebe sah, die er für diese wenigen Anbeter verspürte, konnte ich nicht länger meine eigenen Tränen zurückhalten. Nichts zuvor hatte mich so ergriffen bei allen Visionen wie dieser Anblick. Den Herrn auf Erden anzubeten, war für mich jetzt erstrebenswerter, als in der ganzen Herrlichkeit des Himmels zu bleiben. Mir war eindeutig eine Botschaft gegeben worden, die den Heiligen bei ihrer Vorbereitung auf die verbleibenden Kämpfe auf Erden helfen konnte. Aber das bedeutete mir inzwischen nicht annähernd so viel, wie den anderen zu übermitteln, wie wir den Vater berühren können. Wahre Anbetung des bescheidensten Christen auf Erden konnte den ganzen Himmel zum Jubel bringen. Aber mehr noch, sie berührt vor allem den Vater. Deshalb werden die Engel eher mit einem einzelnen Christen auf Erden betraut, als mit Autorität über viele Galaxien von Sternen. Ich sah Jesus beim Vater stehen. Er beobachtete die Freude des Vaters. Als dieser die kleine Gebetsgemeinschaft beobachtete, drehte sich mir zu und sagte, deshalb bin ich ans Kreuz gegangen. Wenn ich damit meinem Vater nur einen Augenblick hätte Freude geben können, wäre es das alles wert gewesen. Dein Lobpreis kann ihm täglich Freude bereiten. Dein Lobpreis inmitten von Schwierigkeiten berührt ihn sogar mehr als der ganze Lobpreis des Himmels. Hier, wo seine Herrlichkeit sichtbar ist, können die Engel gar nicht anders, als ihn anzubeten. Wenn du anbetest, ohne seine Herrlichkeit zu sehen, wenn du mitten in deinen Anfechtungen und Prüfungen stehst, dann betest du ihn im Geist und in der Wahrheit an. Der Vater sucht solche Anbeter. Verschwende nicht die Augenblicke, in denen du Prüfungen bestehen musst. Bete den Vater an, nicht aus Eigennutz, sondern um ihm Freude zu schenken. Du wirst niemals stärker sein, als wenn du ihm Freude bereitest. Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Soweit dieser Text von Rick Joyner, der sicher sehr tief ist. Wie oft haben wir in der Laudes oder im Vesper sie auch den Lobgesang der drei Jünglinge mitgebetet. Und wir vergessen dabei, an welchem Ort der Lobgesang da zu Gottes Thron emporsteigt. Das ist im Feuerofen, eine absolute existenzielle Grenzsituation, eine tödliche Gefahr. Und sie hätten ja auch jammern können und sagen können, jetzt waren wir Gott schon treu im Exil, wo so viele abgefallen sind, eine beträchtliche Zahl einfach nur noch unzufrieden ist mit Gott, andere sogar offen abfallen. Jetzt waren wir treu und was ist die Belohnung? Wir landen im Feuerofen. Aber stattdessen singen sie den Lobpreis und wir Priester beten es fast jeden Sonntag und immer wieder. Da ist schon ein bisschen ein geistliches Gegenwicht auch, denn manchmal hat man es so mit Lobpreisern und Halleluja-Typen zu tun, bei denen ich manchmal so den Eindruck habe, als ob es ihnen nur um die eigene Auferbauung geht. Das ist natürlich auch ein Geschenk Gottes, dass wir die eigene Freude zum Ausdruck bringen, dass es uns erleichtert, schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich dann oft sehe, wie wenig das im Leben dieser Leute verändert, so wie ich das jetzt auch am Schluss der Anbetung gesagt habe, dann stellt sich schon bei mir die Frage, was das für eine Anbetung ist. Geht es hier wirklich um Gott oder um die eigene Auferbauung? Wie gesagt, das hat auch seinen Platz und ist ein Geschenk Gottes, dass wir uns dann erleichtert fühlen, mit Freude erfüllt. Aber das muss schon der Herr im Mittelpunkt stehen. Sie könnten noch etliche andere Stellen in der Bibel finden, wo Menschen gerade im Lobpreis sich Gott genähert haben, ihn verherrlicht haben, als sie in schweren Situationen standen. Ich möchte nur noch eine nennen, aber dann dürfen Sie sich selber auf die Suche machen. Das war, als der Apostel Paulus ausgepeitscht worden ist mit seinem Begleiter und er wurde ins Gefängnis geworfen. Man spannte ihnen den Block. Was glauben Sie, was das für eine wunderschön gemütliche Lage war? Die Füße oder die Hände im Block eingespannt und der ganze Körper Schmerzen von den Stockhieben, die sie da bekommen haben. Und dann heißt es, sie lobten Gott, sie priesen ihn und die Türen des Gefängnisses öffneten sich. Der Wärter kommt da rein, möchte sich ins Schwert stürzen, weil er denkt, alle sind schon abgehauen. Und er sieht dieses Wunder, dass da Menschen lobend und preisend da sind und bekehrt sich. Jemand hat einmal gesagt, die bekehrungsunwilligste Gruppe dürften wohl Gefängniswärter sein. Dürfte aber nicht so ganz unrecht haben. Also zumindest sind die Leute nicht leicht zu beeindrucken, angesichts all dessen, was sie da täglich erleben und wem sie da ausgesetzt sind. Also Sie merken, das geht dann schon ein bisschen auch in die Tiefe hinein, setzt auch eine gesunde Theologie und Spiritualität voraus und wir müssen immer wieder neu die Schwerpunkte richtig setzen. Liebe Zuhörer, werden Sie nicht mutlos, wenn es in Ihrer Nähe nichts gibt, dann beten Sie darum, dass etwas passiert, dass sich Türen öffnen. Ich darf Ihnen den Segen geben. Segne Sie Ihre Familien, alle Menschen, die Ihnen anvertraut waren, sind und sein werden, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und bleiben Sie dran.